Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Es ist mal wieder soweit. Wir haben eine brandneue Folge Zwischen den Welten für euch. Mein Name ist André und heute haben wir wieder einen großen bunten Blumenstrauß Themen für euch. Es geht um Linux, es geht um aktuelle Spiele, die wir gezockt haben und noch viel mehr. Aber ich bin natürlich nicht alleine, sondern habe wie immer meine guten Freunde und Kollegen mit dabei. Ja, herzlich willkommen, Chris und Carlos. Schön, dass ihr da seid.
Hi, schön, euch alle zu hören.
Hi, ja, das kann ich nur zurückgeben.
Ja, es ist ja mal wieder ein bisschen Zeit verstrichen, während wir, seitdem wir unsere letzte Aufnahme gemacht haben. Und es hat sich natürlich wieder einiges getan. Erzähl doch mal, was war bei euch so los? Was habt ihr gezockt? Was gibt es so Neues?
Ja, also, was habe ich gezockt? In letzter Zeit spiele ich ganz viel Pragmata, das vor kurzem rausgekommen ist, und spiele auf der Switch 2 und muss sagen, ich bin sehr beeindruckt, wie gut die Version läuft und aussieht, dafür, dass es die Konsole jetzt nicht die stärkste Konsole ist, sondern wirklich nur ein Handheld und 20 Watt. Und es macht echt viel Spaß. Und diese Hacking- und Shooting-Mechanik, die sie da drin haben, ist mega gut und bringt mal ein bisschen frischen Wind in dieses ganze Shooter-Genre. Weil in so einer Form hatte ich das bisher auch noch nicht erlebt. Und es macht vieles richtig und hilft auch. Das hilft auch echt, um mal dieses ganze ausgelutschte, wir schießen irgendwelche Roboter durch die Gegend, Spiele sozusagen in eine neue Zeit zu heben, in 2026 ankommen zu lassen. Und ganz, ganz, ganz positiv hervorheben möchte ich dabei die Interaktion zwischen den beiden Hauptfiguren, zwischen Hugh und Diana, die im Deutschen von Vincent Fellow und Janja Dunja Gries gesprochen werden. Und was wirklich, wirklich super süß und super sweet ist. Und ich habe leider das Gefühl, dass gegen Ende noch irgendwas passiert. Immer wenn so eine süßen Charaktere wie Diana eingeführt werden, passiert am Ende irgendwas ganz, ganz Schlimmes und man sitzt da und heult die ganze Zeit. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das auch passiert. Ich hoffe das Beste. Ich habe eigentlich aber keine Hoffnung, dass da irgendwas Schönes am Ende bei rumkommt. Es wird wahrscheinlich bittersweet. Deswegen schauen wir mal, ob ich denn bis zum nächsten Podcast vielleicht sogar schon durch bin. Und Und das andere, was ich gerade spiele, ist Slay the Spire 2. Und wer Slay the Spire 1 gespielt hat, der weiß, es ist ein Kartenspiel, wo man mit verschiedenen Charakteren sein Deck zusammenbaut, während man einen Turm nach oben klettert, dem Spire, und auf jedem Level sozusagen entweder Gegner besiegt oder ein Zufallsevent hat oder den Shop besucht. Und ja, es ist genauso suchterzeugend wie der erste Teil. Und ja, es macht Spaß. Und ja, das Geld hat sich gelohnt auszugeben. Und wer aber noch warten möchte, kann ruhig noch warten. Es ist im Early Access. Das sieht man halt daran, dass halt noch einige Artworks drin sind, die halt so mit Paint gezeichnet sind, so Platzhalter-Artworks. Und die Geschichte halt auch noch nicht fertig ist. Aber es funktioniert, es läuft, es stürzt nicht ab, selbst wenn man irgendwie 10.000 Karten auf der Hand hat. Und mehr von einem Alten.
Klingt aber eigentlich richtig nice. Ich persönlich bin ja eher ein Freund davon, auch wenn ich mich damit vielleicht unbeliebt mache, dass wenn Spiele einfach mehr vom Gleichen geben. Also ich finde immer, wenn ein Spiel richtig gut funktioniert hat, dann gehört zumindest ich nicht zu der Fraktion, wo man das Rad neu erfinden muss. Deswegen vergesse ich früher, für alle, die schon ein bisschen länger im Game sind, wie wir drei, früher gab es für sowas immer noch Mission Packs. Ja, bevor es sowas gab wie DLCs, hat man zu Spielen noch einfach Missionspacks dazu gepackt oder Map-Erweiterungen, wo man einfach quasi dasselbe Spiel um ein paar Dutzend Maps oder so erweitert hat. Heute macht das oft eine rege Mod-Community. Aber es gab auch noch Zeiten, da war das auch noch ein Paid DLC. Und da wurden dann vielleicht mal ein, zwei neue Einheiten eingeführt oder ein paar neue Spielelemente, aber das Spiel blieb im Prinzip das gleiche. Und gerade bei so einem Kracher wie Slay the Spire, der ja wirklich in seiner Nische extrem populär geworden ist, glaube ich, ist das richtig cool, dass es so ist. Also das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Finde ich sehr spannend, weil mir auch der erste Teil sehr gut gefallen. Der hat auch so schön diese Spirale gehabt quasi. Immer so nach einer Runde, ach, noch ein Stockwerk, das geht irgendwie noch. Und ja, das also wenn Slay the Spire 2 auch so ist und es sah mir so aus, dann klingt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, und Pragmata habe ich natürlich verfolgt. Meine Lieblingsschlagzeile war natürlich auch, hat mir die Hoffnung auf AAA-Titel wiedergegeben. Credit an GameStar für diesen Thumbnail, auch wenn ich das Video dazu noch nicht gesehen habe. Ja, aber was du sagst, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich komme gleich noch zu meinen eigenen Games, bevor wir dazu kommen, warum ich das nicht schaffe zu spielen, obwohl mich beides interessiert. Aber ja, klingt richtig super auf jeden Fall.
Lass mich auch noch eine Sache sagen. Bei Slay the Spire gab es ja sowieso noch die Besonderheit, dass die von der Unity Engine weggegangen sind, nachdem nämlich Unity letztes Jahr oder vor 2 Jahren diese Änderungen in den Terms of Service gemacht hat, sodass sie halt jedem, der ein Spiel entwickelt, sofort in die Tasche greifen wollten und das bei der Community halt so überhaupt gar nicht gut angekommen ist, weil das ja auch nicht Sinn der Sache ist, dass wenn man halt ein Spiel entwickelt und das rausbringt, dass dann halt selbst bei Mini, also bei Kleinstmengen, die abgesetzt werden, so schon ein Cut-Up geht an Unity, ein Cut-Up geht an den Plattformbetreiber, bei dem man das Spiel hostet. Und dann am Ende eigentlich im Grunde nichts mehr übrig bleibt für diejenigen, die das Spiel entwickelt haben. Daraufhin hat das Slay the Spire Team alles, was sie hatten, was in Unity war, weggeschmissen und hat es sozusagen in Godot neu gebaut. Und vermutlich hat es auch ein bisschen verhindert, warum das quasi so ein DLC geworden ist. Sondern die wollten halt einfach auf Nummer sicher gehen, dass nicht irgendwann doch irgendein greedy Executive dann sozusagen den Entwicklern, die sowieso nicht so viel haben, schon anfängt, das Geld wegzunehmen. Und ist ein mutiger Schritt, aber ich glaube, es ist auch gar kein so schlechter, weil das Spiel an sich sieht halt auch viel besser aus. Es ist halt ein bisschen, also was heißt ein bisschen, es ist halt gepolished, die Animationen sind schöner, es fehlen noch Animationen, es fehlen auch noch Soundeffekte, man merkt das halt noch, es ist halt alles Early Access. Aber der neue Charakter ist ziemlich cool, der Necrobinder ist quasi ein Totenbeschwörer, der ein riesiges Skelett neben sich stehen hat. Und der spielt sich halt wunderbar. Und der andere neue Charakter ist The Regent, ist quasi ein Alien, was auf dem Thron mit Beinen sitzt und dann durch die Gegend quasi getragen wird von dem Thron. Und der stärkste Angriff halt ein riesiges Schwert, was er beschwören kann und das dann auf die Gegner einschlägt, was mega, mega nice ist. Auch schöne Animationen hat und schöne Soundeffekte. Und ja, ansonsten, wie gesagt, mehr vom selben. Und der Preis ist halt auch nicht so hoch, ehrlicherweise, muss man dazu sagen. Der ist gutes Indie-Mittelfeld, würde ich sagen, von meinem Gefühl her. Ja, dann kommen wir mal zu euren Spielen. Was habt ihr denn noch so gespielt?
Ja, willst du erstmal, ne? Ja.
Tatsächlich würde ich auch gerne noch kurz ein, zwei Sachen sagen zu sowohl Pragmata als auch zu Slay the Spire 2. Also erstmal Slay the Spire 2. Auf jeden Fall auf meiner Liste, aber ich denke mal, ich werde noch warten, bis tatsächlich die Vollversion da ist. Auch wenn man ja jetzt schon, wie du auch gesagt hast, in der Early Access Version schon eigentlich fast vollen Umfang an Spielspaß bekommt, auch wenn es noch nicht in der einen oder Ecke noch irgendwie Platzhalter etc. gibt. Aber man hört ja jetzt schon auch aus anderen Quellen, dass dass seinem Vorgänger jetzt schon im Nichts nachsteht, was auch so Umfang von Content angeht. Ich finde auf jeden Fall cool, dass sie halt neue Charaktere reingebracht haben, die nochmal neue Spielmöglichkeiten eben bieten. Aber das fand ich sowieso generell in Slay the Spire schon eigentlich immer ganz cool, dass halt jeder Charakter sein eigenes Set an Karten quasi mitbringt und dementsprechend natürlich du immer komplett unterschiedlich je nach Charakter dann an die Runs rangehen kannst und halt auch unterschiedliche Kombinationen hast. Jetzt haben sie das Ganze ja nochmal ein bisschen noch einen oben drauf gesetzt mit dem Koop-Modus. Jetzt weiß ich nicht, ob du den eventuell schon irgendwie mal austesten konntest. Würde mich auf jeden Fall interessieren, oder können wir gerne vielleicht dann nochmal dann zusammen austesten, wenn ich es dann auch mal spiele. Weil da sind ja die Kombinationen eigentlich schier unendlich, weil ich glaube, du kannst ja mit bis zu 4 Leuten, also jeder kann einen Charakter spielen, und dann kannst du ja wirklich alles mit allem kombinieren, mehr oder weniger.
Ja, der ist ein bisschen bei mir durchgerutscht, weil ich ja sowieso Multiplayer jetzt nicht so häufig spiele und ich das echt noch nicht ausprobieren konnte. Ich habe zwar 1-2 Leute, die das auch spielen, wo ich sagen könnte, hey, lass mal austesten, aber irgendwie habe ich das noch nicht geschafft. Ja, stimmt, ja, das ist die große Neuerung, ja, die mir voll durchgerutscht ist, aber weil ich die halt auch nicht effektiv nutze, sondern ich spiele das halt wie Slay the Spire 1.
Ja, ja. Nee, also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und zu deinem anderen Spiel, Pragmata, da habe ich auch Bock drauf. Ich muss gestehen, ähnlich wie bei Killer Obscure damals, letztes Jahr, hatte ich das so null auf dem Schirm. Also was heißt, ich wusste, dass es, also ich habe die Ankündigung damals gesehen, ist ja auch schon, wurde ja mehrmals verschoben und so weiter und habe mir aber nie so wirklich was bei gedacht. Man hat ja auch irgendwann diese, sag ich mal, wo sie dann ein bisschen mehr Infos gedroppt haben mit diesem Hacking, wo man dann halt damals noch nicht wusste, okay, gut, wie funktioniert das gut, es sieht auf jeden Fall interessant aus und so weiter. Jetzt, wo auch die ersten Reviews natürlich inzwischen da sind und so, merkt man ja, das funktioniert wirklich sehr gut. Was mich aber dann umso mehr gecatcht hat bei dem Spiel, ist tatsächlich die Dynamik zwischen you und Diana, die du ja auch schon angesprochen hast, und der jetzt in Kürzeste diese, also nicht nur Memes, aber so kompletten Internet-Hype ausgelöst hat mit Dead Simulator 2026 und so weiter. Was mich tatsächlich sehr catcht, weil ich schon immer, sag ich mal, schöne Vater-Tochter-Geschichten mochte, unter anderem auch, weswegen Last of Us ich, sag ich mal, sehr gefeiert habe, weil ich weiß nicht, ich bin einfach so ein Sucker für diese Art von Stories, und jetzt, seitdem ich halt auch jetzt seit 2 Jahren Vater bin und auch eine kleine Tochter habe, kickt das irgendwie noch umso mehr, wo ich mir so denke, okay, ja, das finde ich voll schön. Und allein nur deswegen will ich jetzt eigentlich dieses Spiel spielen. Wie ist das bei euch? Ich meine, das habt ihr auch einen, sag ich mal, einen Bezug zu in der Hinsicht, oder?
Ja, also ich habe ja immer noch ein Trauma von The Last of Us. Ich glaube, ich hatte das schon mal in der Endfolge dazu gesagt. Und jetzt, wo ich 2 Töchter habe, kann ich das direkt nicht mehr anfassen. Allerdings gebe ich zu, habe ich bei Pragmata eher so eine Bioshock-Dynamik, aber in quasi besser. Also mit richtigen Charakteren, nicht so Big Daddy, Little Sister, okay, wir sind zwar irgendwie zusammen, aber nicht so richtig. Jetzt so eine richtige Partner-Dynamik daraus zu haben, wie gesagt, ich habe es ja selbst noch nicht gespielt, stelle ich mir aber sehr cool vor. Also ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. Und ja, also man erlebt ja als Elternteil Spiele anders, das ist absolut so. Gerade mit Kindern, wenn man auch das passende Kind dazu hat, also sowieso Vater, Tochter, so wie in so einem Szenario, dann ist es, glaube ich, schon, also glaube ich, würde ich heute anders spielen, als ich es jetzt alleine vor 10 Jahren vielleicht erlebt hätte. Aber müsste ich natürlich spielen, um genau zu sagen, wie sich das auswirkt. Aber ist auf jeden Fall mit Sicherheit ein cooles Erlebnis.
Also als Vater einer Tochter kann ich sagen, die Interaktion zwischen den beiden ist schon ziemlich real. Also fühlt sich gut an, fühlt sich halt so an, wie eine Tochter mit einem Vater reden würde. Und das Witzige ist, dass sogar kinderlose Freunde von mir, die auch jetzt keinen Partner, also ledige kinderlose Freunde, Männer, die sagen, ja, ist ja eigentlich schon ganz süß, so ein Kind, ne? Also wenn das wirklich so ist, dann denke ich da nochmal drüber nach. Also ich glaube, das habe ich irgendwie auch gelesen, dass es dass es bei vielen jetzt diesen Wunsch auslöst, entweder mehr mit Kindern zu arbeiten oder auch wirklich Kinder selber haben zu wollen. Also selbst Leute, die Kinder überhaupt nicht mögen können, konnten denen was abgewinnen und haben halt gemerkt, hey, ist vielleicht gar nicht so uncool, ein Kind zu haben. Weil die Kleine auch wirklich Bilder malt. Also die kommt zu dir mit so einem Wachsmalstift gemalten Bild und zeigt dann so, das sind wir beide. Und dann denkt man sich, ja, es ist so ein Bild, was meine Tochter mir unter die Nase halten würde und es ist gar nicht so verkehrt und ist schon irgendwie cool und süß. Und und sie dokumentiert sozusagen die Abenteuer, die man erlebt, in Wachsmalbildern. Und das ist, hittet doch teilweise so ein ganz sweeten Spot bei mir.
Ja, nee, also das mit den Bildern, nee, das ging ja schon durchs Internet und so, fand ich auch sehr lustig, dass der Joke gemacht wurde, ey, das ist ja voll AI-generated Bilder, die da im Spiel drin sind. was ich auch sehr lustig fand, weil du meintest, du hast jetzt auch, sag ich mal, Freunde etc., die dann, sag ich mal, so denken, oh ja, es gibt ja auch diese Verschwörungstheorie, ich sag's mal in Anführungsstrichchen, dass das quasi ein Versuch ist, die japanischere Bevölkerung davon zu überzeugen, mehr Kinder zu kriegen. Das habe ich auch schon so mitbekommen. Also auch gerade bei voll vielen Streamern, die jetzt vielleicht, sage ich mal, auch noch ein bisschen jünger sind als wir, wo man dann schon, wo man auch so hört, während sie das zocken, so, oh ja, es ist schon super cute, so ein Kind ist schon eigentlich ganz schön. Aber ja, ich glaube, die haben das wirklich einfach sehr, sehr gut getroffen. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass das genauso den richtigen Spot hittet, sag ich mal, was das angeht.
Was ich so mega finde, ist, als jemand, der noch nicht zum Spiel so viel sagen kann, aber was das auch zeigt, wie weit Gaming als Erzählmedium gekommen ist. Also klar, wir alle wissen das, wir zocken schon seit vielen Jahren, aber das nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, dass es im Prinzip ein gleichwertiges Medium ist wie ein Film oder ein Buch, was sozusagen auch von Leuten konsumiert wird, ohne Vorwissen, ohne Ideen und Emotionen und Geschichte und alles auslöst in so einem Umfang, ist schon beeindruckend. Also klar, sozusagen trotz allem Grafikkartenpreis, Hate und KI-Entwicklung zum Trotz, ist es schon Wahnsinn, wie sich Gaming wirklich als Erzählmedium auch präsentiert, eben auch auf eine schöne Art und Weise quasi, mit einer wirklich realistischen Darstellung menschlicher Verhaltensweisen und einer wirklichen Immersion für solche zwischenmenschlichen Beziehungen, die eben heute nicht mehr daran scheitern, dass es technologisch nicht möglich ist, sowas darzustellen, sondern an der Kreativität der Entwickler im Zweifelsfall, aber dass es sozusagen technologisch umsetzbar ist, solche hochkomplexen Gebilde über x Stunden quasi lebendig zu halten, finde ich schon sau cool, muss ich sagen.
Ja, ich wollte ehrlicherweise gerade noch was dazu sagen, aber mir ist entfallen, was ich sagen wollte. Ist ja nicht so schlimm. Ja, aber sie, wie du schon sagst, also sie treffen halt diesen Aspekt echt gut und die sind auch echt gut geschrieben. Ach genau, jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Was auch echt dazu beiträgt, ist die Interaktion zwischen den beiden Figuren und die Synchronsprecher in Englisch und in Deutsch. So machen das wirklich richtig, richtig gut. Und Vincent Fellow hatte in einem Interview gesagt, dass die, oder in einem Stream, weiß ich nicht mehr, dass die beiden Hauptfiguren immer als Duo gecastet wurden. Das heißt, die hatten, also die das Casting gemacht haben, hatten schon eine Vorstellung, welche zwei Sprecher sozusagen die Hauptfiguren spielen sollten. Und die sollten dann halt auch zusammen vorsprechen, damit dann halt auch wirklich die Chemie zwischen den beiden stimmt. Also man merkt das schon, dass da echt drauf geachtet wurde, dass da nicht cool klingende Stimme A und cool klingende Stimme B unabhängig voneinander gecastet wurden, die vielleicht überhaupt keine Chemie miteinander haben, weil die Menschen nicht miteinander können oder weil sie einfach das nicht so gut rüberbringen. Und genau, und jetzt haben sie halt wirklich immer Pärchen gecastet, die halt wirklich auch miteinander so interagieren. Also Vincent und JD, die sind ja beide in Tales of the Script zusammen bei diesem Rollenspiel auf YouTube. Und da haben die halt auch schon so eine gewisse Chemie entwickelt. Und ich glaube, da, das ist auch ein guter Casting-Call schon gewesen, dass da auch der Produzent schon gesehen hat, hey cool, die haben irgendwie, die können gut miteinander harmonieren, holen wir die doch mal ins Studio und gucken, ob das halt klappt. Und ich finde, das machen die richtig gut. Also wenn ihr euch, das, falls ihr das Spiel nicht spielen wollt, kann ich auch verstehen, das ist halt auch so ein bisschen Cosmic Horror und Monster, aber es ist halt Monster, also die Monster sind halt Roboter. Lustigerweise ist das für mich sehr viel ertragbarer als sowas wie Resident Evil. Resident Evil ist auch richtig gut, das Neue gefällt mir auch richtig gut, aber ich kann das auch immer nur so ein ganz, ganz kleines Häppchen spielen, weil ich so Horror irgendwie nicht mehr ertrage seit ein paar Jahren. Und ja, aber Pragmata geht viel, viel besser. Obwohl das auch in diese Horror-Themen drauf einzahlt und bedient, diese Horror-Tropes, die es so gibt. Diesmal aber Sci-Fi. Vielleicht ist einfach auch das Sci-Fi-Thema, was mich besser abholt. Ja. Aber genug von Pragmata. Wir haben ja noch mehr gespielt, hoffe ich.
Ja, wenn man schon mal was hängen bleibt, ist ja für uns alle interessant. Bei mir gibt es in der Kategorie Indie-Ecke wieder mal ein paar nette Indie-Games, die ich mir reingezwirbelt habe. Aktuell sind es zwei, die bei mir auf Dauerschleife laufen. Das eine ist der neue Spin-Off-Teil des berühmten Überlebensspiels Vampire Survivors, was auf den faszinierenden Namen Vampire Crawlers hört und im Prinzip nichts anderes macht, als das Überlebensprinzip und Wellenprinzip von Vampire Survivors in ein Kartenspiel-Dungeon-Crawler-System zu packen. Das ist erstaunlich fantasievoll dafür, dass es offensichtlich mit wenig Budget und aus reiner Leidenschaft zusammengezimmert wurde. Und es zeigt auch, dass dieses Universum erstaunlich gut auch mit anderen Gameplay-Elementen funktioniert, was ich ehrlicherweise nicht so gedacht hätte. Für die Leute, die Vampire Survivors Erfolg so ein bisschen verfolgt haben, inzwischen ja auch plattformübergreifend mit einer eigenen Cloud und auf Mobile und zig Konsolen und 3000 Erweiterungen, muss ich sagen, ist dieses Spielprinzip erstaunlich fresh. Ich bin persönlich ein großer Freund von Crawlern und Dungeon-Crawlern. Insofern war das für mich eine kleine Sache und für einen schmalen Taler von 99 bei Steam oder auch im Xbox Game Pass kann man eigentlich wenig falsch machen. Und ich kann jedem nur sagen, das ist absolut fürchterlich, wenn man damit mal anfängt, weil es gibt eine Menge Crawler, es gibt eine Menge Relikte, es gibt eine Menge Arcana und eine Menge zu tun. Und man kann da schnell mal 4-5 Stunden verlieren, wenn man nicht auf die Uhr guckt. Richtig gut. Ich finde die Runs tendenziell fast einen Tick zu lang. Also manchmal sitzt man schon 1,5 Stunden an einem normal durchschnittlichen Run. Da hätte es auch eine Dreiviertelstunde auch getan, ehrlicherweise. Ansonsten ist es absolut super. Die Umsetzung der Items in so ein Crawler-Prinzip funktioniert extrem gut. Ja, man kann mit ein bisschen Pfiffigkeit, gibt es schon Kartenbuilds, die mächtiger sind als andere. Und mit den freigeschalteten Relikten kann man später auch ganz schön viel noch overpowern. Aber du hast nicht so schnell das Gefühl, du hast alles gesehen. Und es gibt tatsächlich wirklich unterschiedliche Builds, die sich auch wirklich unterschiedlich spielen. Und das finde ich eigentlich echt cool. Also ich glaube, für 10 Euro kann man eigentlich nicht mehr erwarten. Das ist wirklich eine runde Sache. Das zweite Ding, was ich spiele, ist Deep Rock Galactic Survivors, was im Prinzip eigentlich in eine ganz ähnliche Schiene fällt. Vielleicht auch deswegen gerne gezockt. Das ist ja der Ableger von Deep Rock Galactic. Da kommt jetzt übrigens bald ein drittes Spiel in dem Universum rauf. Deep Rock Galactic Rogue Core. Das ist dann nochmal ein Ego-Shooter mit so einer Roguelite-Mechanik, aber dazu will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich zocke Deep Rock Galactic Survivor und da ist gerade heute, wenn ihr das hört, am 30.04.2026 ist der erste richtige DLC erschienen, auch für einen Zehner, der nochmal das Spiel um 11 Waffen und ein Fahrzeug erweitert und eine ganze Menge Trash-Kram und es ist richtig fett. Ist ein Spiel, was ich ehrlicherweise nicht so viel spiele, wie ich gern würde, aber immer mal wieder 2-3 Stündchen oder am Wochenende auch mal 5-6 einlege, weil es einfach grafisch ein Brecher ist. Die Stimmen sind mega, also das Rock-and-Stone-Universum ist einfach eine coole Sache, muss man einfach sagen. Und es ist anders, also für mich ja sehr interessant, weil es ja anders als die anderen beiden Spiele, die quasi Multiplayer voraussetzen, um richtig gut zu funktionieren, halt eine Solo-Experience ist, was für mich jetzt als Solospieler cool ist, weil ich dadurch sagen kann, das kann ich immer mal reinlegen. Und hat sich auch zum Lieblingsspiel meiner 7-jährigen Tochter entwickelt. Also ist richtig ein gutes Game, kann ich wirklich sehr empfehlen. Da kann man wirklich nichts falsch machen, sind beides sehr gute Vertreter ihres Survivor-Genres. Und ja, das hat es mir so ein bisschen angetan inzwischen, dieses Genre, weil es immer kurzweilig und erfüllt den Dopamin-Kick, kann man auf jeden Fall machen. Und natürlich, aber da gehe ich nicht im Detail drauf ein, das neue No Man's Sky-Update läuft auch immer heiß. Sinnoh Arena, jetzt gibt es auch Pokémon in No Man's Sky, also bald wird es die Frage geben, was kann man nicht in No Man's Sky machen und nicht, was kann man in No Man's Sky machen. Das läuft natürlich auch immer heiß. Genau, das sind die drei Sachen, die bei mir gerade so durchs Laufwerk beziehungsweise durch den PC drehen.
Also zu Deep Rock Galactic Survivors kann ich mal sagen, ja. Ich spiele das seit dem Early Access, also schon was länger. Und es ist einfach super abgefahren, die verschiedenen Charaktere, die verschiedenen Waffen, die verschiedenen Loadouts, die man da mitnehmen kann. Es macht eine ganze Menge aus. Und wenn man dann wirklich geschafft hat, so einen Run bis zu Ende zu spielen und dann in diesem letzten Areal ist, muss man wirklich nochmal alles anwenden, was man vorher gelernt hat. Und nicht nur hoffen, sondern wirklich machen. Weil das ist viel ausweichen, viel Gänge buddeln und damit die Gegner ein bisschen gefunnelt werden und. Da ist eine. Trotzdem so relativ einfaches Erscheinungsbild hat, ist es ziemlich taktisch. Und das macht es dann halt irgendwie nochmal ein bisschen besser als zum Beispiel Vampire Survivors. Obwohl Vampire Survivors hat halt die kleinere Einstiegshürde und ist leichter zu durchdringen. Aber Deep Rock Galactic, dadurch, dass man halt auch ein bisschen mehr zu tun hat, ist es dann wie Gold einsammeln, Diamanten einsammeln und andere Ressourcen. Hilft es denn noch ein bisschen, dass man halt auch ein bisschen länger bei der Stange bleibt. Ja, Vampire Survivors Crawler Survivors, wie auch immer, ist wirklich mein Überraschungsspiel gerade. Ich habe es im Game Pass gesehen, habe gesagt, ah ja, installierst du es mal. 2 Stunden später dachte ich, jo, du musst auch irgendwann schlafen gehen. Und das war ziemlich cool. Und wie du schon sagst, jeder Loadout oder jedes Deck fühlt sich halt anders an. Und die Artefakte, die man findet, helfen da auch, dass es ein bisschen cooler wird. Und ich habe zum Beispiel jetzt ein Artefakt gefunden, was den ersten Level von Gegnern cleart und man die Erfahrungspunkte einfach bekommt, wenn man sozusagen das Level schon mal gemacht hat. Das heißt, wenn man grinden will, weil man Geld oder andere Sachen braucht, kann man das dann so noch ein bisschen verschnellern. Aber ich finde, was du sagtest, dass die teilweise ein bisschen zu lang sind, die Runs, das kann ich nachvollziehen. Das ging mir genauso. Und deswegen denke ich, das wird, wenn es denn, also vielleicht gibt es ja noch Erweiterungen später und so, aber das wird halt richtig gut. Weil das auch wirklich alle Charaktere, die man aus Vampire Survivors kennt, auch mitnimmt und einbindet. Und jeder Charakter hat halt eine eigene Spezialität, wie wenn du den Crawler aktivierst, also der Crawler ist ja sozusagen der Charakter, dann macht er immer einen 60-Punkte-Schaden oder du ziehst 2 Karten mehr oder du machst dieses und jenes oder du machst, du hast mehr Projektile, die du verschießt und. Und das ist wirklich abgefahren, was da schon passiert. Das andere, was ich finde, ist, manche Levels sind initial zu schwer. Also es gab zum Beispiel den Dairy Plant, also diese Milchfabrik. Und der war initial zu schwer. Ich bin da reingegangen, nachdem ich halt die anderen ohne Probleme halt geschafft habe, sogar diese Brücke einfach gemacht habe, bin ich in diesen Dairy Plant rein und habe sowas von aufs Maul bekommen. Ich habe nicht mal den ersten Gegner, der da rumläuft, geschafft. Und dachte ich, wow, das ist jetzt mal ein Anstieg in der Schwierigkeit. Hat sich dann auch irgendwann gegeben, nachdem ich dann ein bisschen gegrindet habe und ein bisschen mehr freigeschaltet hatte in den alten Levels. Aber ich musste halt grinden gehen. Ich musste halt die alten Levels noch 2, 3, 4, 5 Mal spielen, bis es dann geklappt hat. Ja. Und das ist so mein einziger Wermutstropfen, dass es dann halt doch so wieder auf Grind hinausläuft. Auch wenn der Grind natürlich in dem Fall ziemlich cool ist und auch Teil des Spiels ist.
Ja, wobei ich sagen muss, ich glaube, Zum Beispiel, dass du die Brücke geschafft hast, lag vielleicht auch daran, dass du gerade eine gute Kombi oder ein gutes Bild hattest. Und deswegen, dass dann der Jump auf einmal so hoch war, wenn man dann danach irgendwie ein bisschen Pech hat. Weil ich muss doch sagen, also was erst schwierig war am Anfang für mich, wenn man die ersten Arcanas und Crawler freigeschaltet hat, merkt man jetzt zum Beispiel diese Nebeneffekte von lila, gelben, grünen Karten, sowas die auslösen. Und dass man dann später auch so Regenbogen-Juwelen hat. Also für alle, die es noch nicht gespielt haben, es gibt quasi Juwelen, mit denen man die Karten mit Effekten verstärken kann. Davon gibt es etliche, die dann quasi zusätzlich mit dem Wirken der Karte ausgelöst werden. Und gleichzeitig hat jede Karte, je nach ihrem Typ, noch eine Farbe. Und manche Crawler haben halt eine Auslösung. Und da kann man dann wirklich schöne Combo-Builds bauen. Gerade am Anfang hat man in der Regel zu wenig Mana. Also man kann nicht so viele Karten spielen, wie man eigentlich theoretisch auf der Hand hat. Und nach zwei, drei Runden hat man dann so ein paar Handziehkarten, die nichts kosten an Mana, aber dafür bei der nächsten Runde die Hand erweitern, damit man mehr Karten auf der Hand hat. Und dann braucht man mehr Mana. Und es ist eine unheimlich süchtig machende Kettenreaktion, die ich ehrlicherweise sagen muss, die in dieser Komplex, also die ist erstaunlich komplex. Das ist wirklich so ein klassisches Easy-to-Learn, Hard-to-Master-Prinzip. Eigentlich rafft jeder nach zwei Minuten, wie dieses Spiel funktioniert. Aber eigentlich entdeckt man jede zweite Runde noch irgendwas Neues, wo man denkt, okay, ach so, das kann ich ja so auch machen. Und ach Mensch, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich immer den Run anders angefangen. Und dann gibt es auch noch die Events auf den Karten, wo man zusätzliche Mana-Erweiterung, Lebenserweiterung, zufällige Karten, man kann Karten tauschen gegen andere, man kann dauerhaft seine Stats erhöhen, wenn man also Getränkeautomaten Karten tauscht. Also da gibt es schon die verrücktesten Sachen. Und wie du richtigerweise sagst, das ist ja jetzt erst am Anfang, also es ist jetzt eine Woche draußen und hat 1 Million Spieler gehabt in der Zeit, was für so ein Nebenprojekt echt eine Menge ist, und ich glaube tatsächlich, das wird noch richtig ausgebaut und es hat auf jeden Fall ein Potenzial zu einem kurzweiligen Sommerhit, also da glaube ich, da werden mal so manchen Streamer die eine oder andere Kartenpartie kloppen sehen.
Und was wir nicht vergessen dürfen ist, sie haben das Waffen-Evolutionssystem aus Vampire Survivors übernommen. Das heißt, es funktioniert auch genauso wie in Vampire Survivor. Also Spinat und Feuerschwert machen halt so eine etwas stärkere Feuerattacke, die dann halt auch mehr kostet. Oder die weiße Taube und die schwarze Taube machen den großen Vogel. Und das, der aber auch richtig teuer ist. Also der macht übelst Schaden, aber der kostet auch richtig. Der kostet 5 Mana, und 5 Mana auf der Hand zu haben, ist relativ schwierig. Es sei denn, man hat die Arcana, dass man Mana konserviert zwischen den Runden. Dann hat man auf einmal 16 Mana, die so auf der Hand liegen, wo man gar nicht weiß, was soll ich jetzt noch ausgeben. Aber bis man an dem Punkt ist, dauert es halt eine Weile. Ja, aber das fixt halt natürlich auch an, weil du denkst, ich probiere das jetzt mal. Was ist, wenn ich das und das ausprobiere, oder wenn ich jetzt die Axt und ich glaube Bracer war das, miteinander, kann man das kombinieren, da kommt ja das raus, und es ist super, super gut und super motivierend auch. Und dann kommt, ist halt dieses typische Slay the Spire mit den Sounddesign und die Level-Ups und dieses, wenn eine Kiste aufgeht, gibt es halt auch Kisten verschiedenen Stufen. Es gibt halt so rote Kisten, die haben so normale Items, dann gibt es goldene Kisten, die haben ein paar bessere Items. Die rote Kiste macht einfach nur so ein Dö-Dö-Geräusch und die goldene Kiste macht so ein Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö- ding, ding, ding und dann geht die Kiste auf und dir fliegen irgendwelche Items entgegen und die wissen schon genau, wie sie bestimmte Zentren antriggern und das war ja in Slay the Spire schon so und Slay the Spire, oh Gott, in Vampire Survivors schon so und das haut halt voll rein. Ich nehme es halt mit und hab meinen Spaß, aber die Zeit.
Ja, die Zeit. Ja, das hört sich alles sehr, sehr abhängig machend an. Ich habe die Demo, als sie beim Steam Next Fest war, mal ein bisschen angespielt. Allerdings hatte ich da nicht so viel Zeit und habe, nur eine halbe Stunde oder so reingezockt. Das hat mir schon ganz gut gefallen, auf jeden Fall. Aber wenn zu den gleichen, sag ich mal, Gameplay-Loop, den sie auch schon bei Survivor so gut gemacht haben, dass du zockst, du schaltest eine neue Sache frei, so, oh, okay, dann probiere ich die aus, zack, bumm, oh, wieder zwei neue Sachen, ah, okay, oh, jetzt habe ich da was Neues, zack. Und das fand ich bei Survivors halt so krass. Am Anfang hast du einfach nur so Spiel starten und Charakterauswahl und du siehst ja eigentlich gar nicht, was du dann noch, was noch alles dazukommt, ne? Und dann schaltest du immer mehr frei und dann kriegst du auf einmal diese Liste mit deinen Erfolgen, ne? Und dann so, mach das und das, und dann kriegst du das und das, oh, okay, und dann fängst du die an abzuarbeiten und auf einmal, und das Spiel öffnet sich gefühlt mit jedem Run, den du machst, immer mehr und immer mehr, aber auch nie so überfordernd, dass du erschlagen wirst, sondern dass du immer wirklich so genau das richtige Pacing hast, um weiterzumachen. Und dann zu sagen, ah, okay, jetzt mache ich das als nächstes, ah, okay, dann mache ich das als nächstes. Und das fand ich schon, wie gesagt, bei Survivor so gut. Und wenn das jetzt hier genauso ist, ja, dann sollte ich vielleicht aktuell noch ein bisschen Abstand davon halten, weil sonst ich auch wieder nichts anderes zocken werde. Das finde ich sehr spannend. Ja,
ich würde noch einen Schlusstake dazu machen. Tatsächlich muss ich sagen, ist das wieder für mich ein Beweis, dass es gar nicht unbedingt die neue Super AAA-Linie braucht, um was Neues zu erfinden. Man kann auch einfach im selben Universum, in demselben Spielsystem, einfach mit einem anderen Gameplay durchaus viel Positives bewirken. Also jetzt mit Deep Rock Galactic mit der Survivors-Auskopplung und jetzt bei Vampire Survivors mit der Crawler-Auskopplung sind es schon zwei Games, wo quasi dasselbe Universum in unterschiedlichen Spielen gut funktioniert hat. Wenn man jetzt an Kratos denkt und die Auskopplung, die ja jetzt nicht so gut ankam, finde ich, ist es doch wieder erstaunlich. Ich finde, lieber Entwickler, Shoutout an euch, wenn ihr diesen Podcast hört, traut euch ruhig mehr in eurem Universum zu erschaffen. Die meisten Sachen davon wären eigentlich recht gut, weil geliebte Charaktere, funktionierende Spielmechaniken so ein bisschen zu übertragen, ist auf jeden Fall nicht so schwierig, wie sich ganz neue Sachen auszudenken. Insofern, das kann gut funktionieren. Macht es dann nicht so teuer, dann sind die Leute auch begeistert. Also das ist, muss ich sagen, diese Kombination aus einem fairen Preis und einem geil funktionierenden Suchtspirale in einem etwas anders dargestellten Survivor-Game, cool. Gucke ich mir auch noch als Kart-Racing-Game an, wenn es als nächstes rauskommt. Also alles gut.
Auch das würden sie, glaube ich, auf den Punkt treffen, habe ich das Gefühl. Ja, man merkt auf jeden Fall, der Erfinder, ich habe jetzt leider seinen Namen gerade nicht im Kopf, aber der Erfinder von Vampire Survivors war ja eigentlich mal so ein Solo-Projekt. Der kam eigentlich auch aus der Glücksspielbranche und hat genau, sag ich mal, an sowas wie, ne, wie werden Gewinne besonders attraktiv dargestellt und so gearbeitet, bis er dann irgendwann gesagt hat, er hatte keinen Bock mehr drauf und dann quasi so erst als Nebenprojekt und so ein bisschen als Spaß halt mit Vampire Survivors angefangen hat, was sich ja dann verselbstständigt hat. Aber ja, ich finde, gerade da merkt man halt so die Herkunft, dass das genau den Nerv kitzelt, der das dann irgendwie auch so süchtig macht. Süchtig macht. So. Ah ja. Ja, tatsächlich habe ich aber bis auf Vampire Survivors noch kein anderes Survivor-Spiel, also oder Survivor-like, ist ja eigentlich schon jetzt so ein eigenes Genre geworden, angefasst. Weil ich so ein bisschen Angst habe, oder was heißt Angst habe, aber ich finde so, Vampire Survivors ist so der OG, da will ich gerade noch nicht so über den Tellerrand gucken, wobei, ich glaube, ich hatte es auch mal bei dir gesehen, Carlos, als du mal, ist auch schon ein bisschen länger her, mal in einem Stream von dir Deep Rock Galactic Survivors gespielt hast. Das sah schon spannend aus, auf jeden Fall. Ja, aber auch da würde ich wahrscheinlich wieder ewig drin versinken. Also gerade in Kombination mit einem mobilen Gerät wie Steam Deck oder vielleicht auch auf dem Handy ist das sowieso dann viel zu, ich greife mal schnell dahin. Und dann wie Chris schon meinte, auf einmal 2-3 Stunden später, aber man weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist.
Das verstehe ich absolut. Da gibt es übrigens einen kleinen Take. Wenn man sich für Deep Rock Galactic Survivor entscheidet, mit dem letzten Update ist die Funktion dazu gekommen, zwischen den Runs zu speichern. Also, dass man jetzt nach jeder Etage quasi einen Zwischensave hat. Das hat mich nämlich früher oft davon abgehalten, längere Runs zu machen, weil ich denke, okay, jetzt brauchst du halt 35, 40 Minuten. Ansonsten ist irgendwie kein richtiger Erfolg da. Und jetzt muss ich sagen, seit es dieser Etagenstopps gibt, wo du dann sagen kannst, okay, eine Etage dauert halt 10 Minuten und wenn jetzt irgendwie die Kids Randale machen, dann mache ich einfach Pause und spiele irgendwie 2 Stunden später weiter. Das war auf jeden Fall auch ein krasser Gamechanger. Also ich finde, man merkt halt immer wieder, braucht man ja, also haben wir drei ja schon öfter drüber gesprochen, man muss einfach hören auf das, was die Community will. Man braucht ein halbwegs geiles Spielprinzip und da muss man einfach mal darauf hören, was die Leute sagen. Das hat so gut funktioniert. Ich bin ja auch schon seit dem Early Access dabei. Und es hat wirklich, dieses Spiel hat wirklich einfach eine konstant gute Weiterentwicklung. Und dann muss man wirklich auch nicht, braucht man keine 250 Entwickler. Du kannst einfach mal in so ein Forum gehen und sagen, so Leute, jetzt sagt doch mal ehrlich, was euch stört. Und dann guckst du mal, ob du es behoben kriegst. Und dann dauert es vielleicht im Zweifelsfall 6 Monate länger. Aber so hast du wenigstens eine konsistente Spielentwicklung. Also ja, ich habe mich ja damals für das Game eigentlich nur entschieden, weil ich ein Survivor-Game mit einer schönen Grafik wollte. Also ich gesagt habe, ach, Vampire Survivors bleibt der OG, aber das sieht halt geil aus. Und das muss ich sagen, ist auch immer noch so ein Thema. Es gibt ein uraltes Tower-Defense-Game, das heißt Sol Survivor. Kann man inzwischen nicht mehr kaufen auf Steam, ist schon abgekündigt seit 4 Jahren oder so. Und es auch, habe ich mir damals auch geholt, weil es einfach schön aussah. Und so eine Spiele haben, finde ich, auch eine Berechtigung, einfach weil die geil aussehen. Also eine schöne Sache, Ratten nicht neu erfunden, aber einfach in so einer richtig geilen 3D-Glitzer-Shiny-Grafik ist eben einfach schick, macht einfach Laune. So, jetzt aber Schluss dazu.
Ja. Wisst ihr, wer vielleicht auch mal mehr auf seine Nutzer oder Community hören sollte, es aber wahrscheinlich nicht tut und wahrscheinlich auch nie tun wird? Richtig, Microsoft beziehungsweise Windows. Nach dieser grandiose, ich lobe mich mal selbst für diese grandiose Überleitung, Eigenlob stinkt, würde ich mal meine Themen, die ich so mitgebracht habe, mal ansprechen, weil ich bin weggewechselt von Windows zu Linux, weil mich das, was immer mehr mit Windows passiert, und eigentlich geht das ja schon nicht erst seit kurzem, sondern schon sehr lange so. Aber ich war immer so auch der, ja, nee, aber Linux, da, bla, will ich nicht. Ist mir zu kompliziert. Und das, obwohl ich selber ja auch eigentlich aus dem IT-Umfeld komme. Aber letztendlich, gerade jetzt mit dieser Entwicklung, was KI und Copilot und hast du nicht gesehen angeht, mir doch jetzt, sag ich mal, den Stoß gegeben hat, zu sagen, ja, okay, fuck it. Ich habe ja sowieso auch schon ein Steam Deck, auf dem ich zocke, was ja auch auf Linux läuft, mit SteamOS. Und da funktioniert eigentlich alles. Und ich kann damit wunderbar zocken. Ich habe da keinerlei Einbußen. Warum nicht auch auf meinem richtigen Rechner? Ne? Und habe jetzt seit, ja, jetzt glaube ich schon fast einen Monat, 3 Wochen, Monat muss es ungefähr sein, gewechselt und quasi Windows ab. Also ich habe es tatsächlich noch auf einer anderen Festplatte installiert, so als Backup für, wenn mal doch irgendwas überhaupt nicht mit Linux funktionieren sollte. Aber bis jetzt gab es keinerlei Grund für mich, da nochmal reinzuschauen. Also aktuell läuft alles. Und ich muss auch sagen, ich bin, wenn man sich jetzt mal aktuell damit beschäftigt, echt erstaunt, wie problemlos das auch alles eigentlich läuft. Also beziehungsweise problemloser als Windows. Ne? Sonst hat man ja mal so im Hinterkopf, oh, Linux, da muss ich richtig viel rumtinkern, da muss ich mich auskennen, etc. Da muss ich das Terminal bedienen können und so weiter. Heutzutage gar nicht mehr. Also da muss ich wirklich sagen, ich bin jetzt auf Linux Mint umgestiegen, hab da ein bisschen recherchiert, was ist da am sinnvollsten. Ne? Es gibt ja jetzt auch schon, sag ich mal, mit CacheOS oder auch mit Bazite richtige eigene Distributionen von Linux, die sich mehr dem Gaming-Thema, sag ich mal, widmen. um sag ich mal, da auch die beste Performance zu nutzen. Ich wollte aber was haben, was auch von der Oberfläche her und von der Bedienung her sehr Windows-ähnlich ist, erstmal. Und war Linux Mint, sag ich mal, die nächste Wahl für mich. Und ja, das läuft einfach. Installation, ich habe noch nie ein Betriebssystem schneller installiert als Linux, muss ich sagen. Danach hat er alles erkannt, selbst mit nur einer Nvidia-Grafikkarte. Die Treiber hat er ohne Probleme installiert, ohne dass ich erst ewig irgendwas recherchieren musste. Nein, es gibt bei Linux Mint extra einen Manager dafür mit grafischer Oberfläche, wo du einfach nur sagst, okay, gut, hier bitte die Treiber installieren und zack, macht er das. Und ja, das ist ein Träumchen, muss ich sagen. Wie sieht's bei euch so aus? Ich weiß, Chris, du benutzt ja eigentlich gar kein Windows privat, sondern hauptsächlich im Mac. Du, Carlos, ja noch Windows, soweit ich weiß. Was sagt ihr einmal zu der aktuellen Entwicklung zu Microsoft? Das würde mich interessieren. Und wahrscheinlich eher bei Carlos, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch mal über einen Wechsel nachgedacht oder gar nicht? Oder ja, was sagt ihr dazu?
Ja, also bei mir ist das so ein zweischneidiges Schwert, weil ich auf der Arbeit natürlich Windows einsetze und deswegen immer gern diese Dualität benutze, quasi dasselbe zu Hause zu benutzen wie auch auf Arbeit, damit wenn ich zu Hause eine Erkenntnis habe im Support oder so, die ich dann auch gleich auf Arbeit verwenden kann. Allerdings muss ich zugeben, dass ich seit längerem schon krass genervt bin von Windows. Und eigentlich an einem ähnlichen Punkt stehe wie du, dass ich mir eigentlich denke, okay, ich müsste jetzt meinen Rechner zu Hause auch mal auf Windows 11 umstellen, das habe ich nicht laut gesagt, aber müsste ich mal machen. Und ich gebe zu, ich bin versucht, das nicht mehr zu machen, sondern gleich auf Linux umzusteigen. Wir steigen ja auch auf Arbeit immer mehr auf Linux Server um. Und es gibt ehrlicherweise, also auch auf Arbeit haben wir extrem viel Nervereien. Unter Windows 11 ist der Datei-Explorer sogar noch schlechter geworden, was ich ehrlich gesagt kaum noch für möglich gehalten hätte, weil er schon unter Windows 10 so mega beschissen war. Über einen Edge brauchen wir gar nicht erst reden. Bin ich ja natürlich im privaten Kontext nicht so gezwungen. Aber es ist wirklich, also ich bin im Moment auch wirklich, fallen mir immer weniger Argumente dafür ein. Das Einzige, woran ich so ein bisschen nage, ist das Office-Paket. Da hätte ich dich nochmal gefragt, wie das funktioniert. Weil ich natürlich viel Dateien auch zwischen Arbeitskontext und Privatkontext hin und her schicke, viel öffne und so weiter und so fort. Und da noch so ein bisschen die Sorge habe, da in die Bredouille zu kommen. Allerdings ist ja nicht so, als würde ich jetzt nicht sonst auf dem Handy auch schon mit anderen Programmen arbeiten, als jetzt dem offiziellen Office-Paket. Insofern geht es vermutlich auch. Da kannst du gern vielleicht gleich nochmal zwei Sätze zu sagen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall extrem unzufrieden mit der Entwicklung von Microsoft. Man merkt ja auch, dass Microsoft kein Interesse am End-User quasi Kalle Blom vom Haushalt hat. Das war ja Anfang der 2000er noch ganz anders. Und man merkt einfach, dass Windows komplett da die Bodenhaftung verloren hat, beziehungsweise Microsoft. Das ist einfach keine Software mehr, die für gezielte Anwender entwickelt wird. Und durch die KI-Entwicklung, glaube ich, wird das eher noch schlimmer werden. Es ist einfach finanziell nicht interessant genug. Man hat eine Marktdurchdringung, die ausreicht, um ohne Werbung und so weiter und so fort sein Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen, ganz egal, wie mies das ist. Und bevor sozusagen ein Großteil der Firmen nicht anfängt umzusteigen, wird bei Microsoft auch niemand aufwachen. Und deswegen, ich bin auch super genervt davon. Und wenn du sagst, ich habe mal eben kurz mal nebenbei mir mal Linux Mint angeguckt, vielleicht werde ich das wirklich mal probieren. Weil, wie gesagt, also eine Vorstellung mit einem Windows 11 hier auch zu Hause auf meinem Rechner zu arbeiten, den ich ja doch auch sehr viel benutze, das reizt mich eigentlich nicht sehr, muss ich sagen.
Ja, kann ich, ja, wie gesagt, voll verstehen. Erstmal zu dem Office-Thema. Ich muss gestehen, ich benutze gar nicht so viel Office-Sachen. bei mir auf dem Rechner, also bei Linux Mint, ist dieses LibreOffice oder LibreOffice schon vor mit drauf. Gibt es natürlich für alle anderen Linux-Distributionen. Das ist ja, sag ich mal, so das Go-To-Alternative, was so Office-Anwendungen angeht. Ansonsten kann man natürlich immer die Web-Version von den Microsoft-Programmen nutzen. Ne? Das geht natürlich. Ich glaube, bis auf ein paar Einschränkungen hast du ja fast auch den vollen Funktionsumfang einfach im Webbrowser. Das kann man da auf jeden Fall machen. Und LibreOffice müsste, aber da das müsste ich mir nochmal nachgucken, aber ich bin der Meinung, im Kopf zu haben, dass die auch die Word- und Excel-Dateien etc. lesen können und bearbeiten können. Zumindest in den Grundzügen. Darum, ja, so viel zu den Office-Paketen. Genau.
Ja, vielleicht nochmal als Ergänzung. Das stört mich auch gar nicht so sehr. Ich meine, ich könnte ja immer noch mit einer RTP-Verbindung oder einem VM-Werk quasi mich auf Arbeit einloggen, was ich ja sonst ehrlicherweise jetzt auch mache und in meiner Arbeitsumgebung arbeiten, sodass ich auch gar nicht so viel zu Hause jetzt mache mit dem Office-Paket. Es ist nur durch meine ganzen nebenberuflichen Tätigkeiten ist das immer mal wieder. Und ich habe gehört, OnlyOffice gibt es ja auch noch. Das soll ja wohl nur sogar noch mal einen Tick näher sein an diesen ganzen Office-Produkten. Ich denke jetzt nicht, dass das daran scheitert. Also daran würde ich das jetzt nicht scheitern lassen. Da gibt es heutzutage Gott sei Dank genug Alternativen, mit denen man auch gut arbeiten kann. Es ist mehr so ein, ihr kennt das ja bestimmt, es ist mehr so eine Trägheit. Das eine kennt man halt und denkt sich, ach, da weiß ich, wie alles geht. Und sozusagen dieser Schritt dann zu wechseln, der ist ja oftmals der schwerste. Ich meine, ich bin ja auch ITler von Beruf, wir alle. Ich glaube, das würde jetzt nicht daran scheitern, dass ich mich da nicht auch reinfuchsen kann. Und ja, aber die Vorstellung, mal wieder ein Betriebssystem zu haben, was auch sauber läuft, was sich auch aufsetzen läuft und nicht irgendwie nach 6 Wochen voll läuft, obwohl ich gar nicht verstehe, warum, weil es 2 Milliarden Hintergrundprozesse gibt, die einem Windows nicht verrät. Das wäre natürlich sehr erlösend. Ich habe die Diskussion oft mit so nicht so IT-affinen Usern, die dann mal sagen, oh, ich weiß nicht, ich habe mir einen Laptop für 1000 Euro gekauft und ich dachte, der ist jetzt viel schneller und irgendwie ist er auch nicht schneller als mein Rechner von vor 10 Jahren, weil mein Microsoft ein halbes Jahr alt ist. Und dann denke ich mir irgendwie, das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Also ja, ich glaube, ich werde das mal mit Linux Mint ausprobieren. Das sieht alles sehr verlockend aus.
Ja, ja, also genau deswegen war auch so mein Gedanke, okay, ich will mich nicht zu sehr umgewöhnen. Also ich habe jetzt kein Problem mit Sachen neu zu lernen, gerade was so IT-Sachen angeht, aber trotzdem bin ich da wirklich recht faul und dementsprechend habe ich auch mich da bewusst dann halt, wie gesagt, für Linux Mint entschieden. Es ist, also ich habe mir auch viel dazu angeguckt, zu den verschiedenen Distributionen, ne? Also da gibt es ja wirklich für jede Geschmacksrichtung, die man haben will und wie sehr man sich reinfuchsen will, was. Und Linux Mint ist so eigentlich auch die sag ich mal, anfängerfreundlichste, die auch, sag ich mal, jedem empfohlen wird, hey, du kommst von Windows und willst was Einfaches haben, was nicht Windows ist, aber sich so bedient, dann oder sogar besser bedient, dann nimm das. Ne? Und ja, anderes Thema natürlich, weswegen das ja hier, sag ich mal, auch ich das ansprechen wollte, ist natürlich Gaming auf Linux. Und da bin ich, wie gesagt, ich habe ja schon Steam Deck, da läuft ja alles wunderbar und auch hier bin ich, sag ich mal, hellauf begeistert. Also dank Steam und Proton gibt's eigentlich keinerlei Einschränkungen. Ne? Also klar, es gibt immer noch mal Spiele, wo es zu Problemen kommen kann, die nicht richtig funktionieren. Manchmal auch, weil sie irgendwie irgendwelche extra Launcher brauchen oder irgendwelche Anti-Cheat-Schutz haben. Also wenn man jetzt, sag ich mal, LOL oder Valorant oder ich glaube auch Call of Duty, alle, die diesen Kernel-based Anti-Cheat nutzen, gerne zockt, dann kommt man da aktuell leider um Windows noch nicht drum herum, weil das läuft einfach auf Linux noch nicht. Wobei das eventuell in Zukunft sich auch noch ändern kann. Aber wie gesagt, aktuell jetzt erstmal nicht. Aber wenn man sowas nicht hat, dann funktioniert eigentlich fast alles ohne Probleme. Wie gesagt, Steam und Proton auch auf dem Linux-System. Und selbst wenn man Spiele hat, die jetzt nicht in der Steam-Library sind, es gibt Tools wie zum Beispiel den Heroic Launcher, womit man dann auch seine GOG oder auch Epic Games Store Spiele einbinden kann mit Proton und auch die einfach spielen kann, ohne, wie gesagt, da irgendwelche Probleme zu haben. Also es ist wirklich alles möglich. Ich habe jetzt zum Testen jetzt nicht was ganz Neues, sondern ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber stand sowieso auf meiner To-Do-Liste, das mal zu spielen, Jedi Survivor gespielt. Oder bin immer noch dabei. Jetzt knapp 40 Stunden habe ich jetzt da schon drauf. Und es läuft halt einfach tatsächlich. Also bis auf so ein paar Probleme, die aber jetzt nicht Linux-spezifisch waren, sondern generell dem Spiel geschuldet waren. Am Anfang, dass irgendwelche Texturen nicht richtig geladen haben, war der einfache Fix, schalt Raytracing aus und oh Wunder, dann hat's funktioniert. Alles soweit wunderbar. Also alles läuft über 60 Frames. Meistens habe ich so um die sagen wir mal so 60, 70, manchmal auch 80 Frames. Da läuft das butterweich. Bei ein paar größeren Arealen kann es manchmal auch unter die 60 droppen, aber dann meistens nur für sehr kurz. Aber das ist, denke ich mal, auch von System zu System dann auch abhängig, je nachdem, wie, was für leistungsfähige Hardware du da drin hast. Und dementsprechend kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Ne? Und gerade so kleinere Spiele, Indie-Spiele etc. laufen sowieso fast alle problemlos, ne? Weil sie einfach auch gar nicht so viel Hardware-Ressourcen natürlich brauchen. Das ist wirklich einfach installieren und loslegen. Was habe ich noch getestet? Guild Wars 2 habe ich auch nochmal drauf getestet. Das läuft auch einfach instant. Keine Probleme gehabt. Einfach nur runtergeladen, installiert. Lief. Ansonsten, wenn man mal sich nicht sicher ist, ob irgendwas läuft, gibt es dann halt auch so Seiten wie ProtonDB, wo man einfach nachgucken kann, was für ein Rating halt dieses Spiel hat. Da gibt es halt so einmal, wird nativ unterstützt, dann Platin, Gold, Silber, Bronze und kannst du vergessen. Und fast alles, also der Größteil der Spiele hat da mindestens ein Gold-Rating. Also wie gesagt, bis wenn irgendwas gar nicht funktioniert, dann halt, also Sachen, die halt wie diese Anti-Cheat-Geschichten sind. Daher sehe ich tatsächlich aktuell gar keinen Grund mehr, noch groß Windows zu nutzen. Ne? Also da kann ich nur jedem empfehlen, macht den Wechsel. Es ist wirklich leichter, als man denkt. Nur eine große Empfehlung dazu.
Dann als Mac-User hänge ich mich jetzt trotzdem mal in die Diskussion mit ein. Ich benutze Windows tatsächlich nur zum Spielen. Ich habe einen Shadow-PC und da spiele ich halt dann drauf Windows-Spiele. Und das funktioniert überraschend gut. Ist natürlich nicht für jeden und nicht jeder findet das gut und nicht jeder hat da auch Bock zu. Und aber weil wir jetzt ja bei Linux Gaming sind und macOS ja quasi ein Derivat ist, muss man sagen, mit den Apple Silicon Change, also die haben ja sind ja von Intel auf ARM gegangen vor ein paar Jahren, mit diesem Change haben die wirklich so viel Pluspunkte gesammelt. Es gibt das Game Porting Toolkit von Apple selber, wo Leute angefangen haben, einfach irgendwelche Windows-Spiele reinzuschmeißen, mal zu gucken, was dabei rauskommt. Und überraschenderweise sind viele Spiele sehr super lauffähig gewesen dann danach. Also so eine Sachen wie, wir schmeißen da jetzt einfach mal einen Cyberpunk rein, als es noch nicht nativ auf dem Mac lief und es hat funktioniert, out of the box. Oder Baldur's Gate 3 wurde halt nativ für die Silicon Macs entwickelt und das hat auch super funktioniert und das lief sogar auf meinem M1 Mac Mini ziemlich gut. Also überraschend, also es ist nicht jetzt, ich kann jetzt nicht 4K und 60 Bilder erwarten, aber das ist irgendwie auch nicht das Ziel. Also ich kann halt im 1080p ordentlich mit einer ordentlichen FPS-Zahl spielen und der Mac Mini ist schon, sagen wir mal, jetzt nicht der stärkste Rechner. Mein Arbeitsrechner ist ein M3 Pro, der hat schon viel, viel mehr Power und da merkt man halt schon, das läuft. Ich könnte theoretisch einen Cyberpunk drauf spielen mit 40 Bildern pro Sekunde, also 60 schafft er auch nicht, aber 40 schafft er auf jeden Fall und das läuft, also das ist schon auch geil irgendwie, nativ. Also ne, ich spiele das halt nativ und nicht irgendwie über irgendwelche Emulationslayer oder so und das ist mega gut. Ich hoffe, dass mit dem Switch von Valve jetzt für die Zukunft, da gibt es ja auch das Rumor, dass die sozusagen jetzt auch auf ARM umsteigen und dann noch viel mehr investieren in die Richtung, dass da mit dem Switch auch noch ein bisschen mehr reinkommt und es dann halt auch noch ein bisschen besser wird, obwohl man natürlich sagen kann, dass die Architektur, die Apple benutzt, halt schon noch ein bisschen von der normalen Architektur abweicht, die normale die so ein ARM auf Windows zum Beispiel hat. Muss man aber sehen, was da die Zukunft bringt. Ich bin ziemlich froh mittlerweile und hoffe, dass da einfach coole Sachen noch kommen und dass auch für andere Linux-User da der Spielspaß nicht auf der Strecke bleibt. Und dass Windows endlich mal schafft, die Eier ich wollte gerade sagen, die Eier in die Hand zu nehmen, aber das meine ich gar nicht. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also jetzt die Eier hat zu sagen, okay, das, was wir mit Windows 11 gemacht haben, war irgendwie kacke. Wir machen jetzt mal was Neues, mal was ein bisschen fresh und nicht die ganze KI-Programmierung. Ja, ich finde es ja, ein guter Schritt war zum Beispiel, dass er, das heißt ja nicht mal Microsoft Gaming, das heißt ja seit neuestem wieder Xbox. Und die neue Chefin von der Gaming-Abteilung hat ja schon den Game Pass jetzt günstiger gemacht wieder und es gibt auch schon die ersten Gerüchte oder ich weiß gar nicht, wie bestätigt die sind, aber es gibt die ersten Gerüchte, dass man sich jetzt im Game Pass anfangen kann, so pick and choose, was willst du halt haben? Also sowas wie, ich will die ganzen Riot-Spiele nicht haben, ich will die EA-Spiele nicht drin haben, ich will die Ubisoft-Spiele nicht drin haben, das gibt mir mal und dann bezahlt man halt weniger oder ich will kein Call of Duty meine ich natürlich haben und dann bezahlt man auch wieder weniger und keine Ahnung, also mal gucken, ich bin da auch gespannt, was sich da ändert, weil da wird es dann nochmal wieder interessanter für Leute, die halt viel Indie-Spiele über den Game Pass spielen, die gar nicht so auf diese ganzen AAA-Geschichten gucken. Und ja, ich muss sagen, so kacke wie Microsoft in den letzten Jahren war, ich glaube, sie machen langsam wieder einen Shift, aber ehrlicherweise ist es ziemlich spät und ob sie das Ruder rumgerissen bekommen, ist die andere Frage. Weil sie ja doch aufgrund dieser ganzen KI-Geschichten langsam, also die Workforce ausgedünnt haben und ich weiß gar nicht, wie viele Leute da noch da sind, die das ordentlich programmieren können gerade, weil gerade so Operating System Entwicklung halt schon ein ziemlich tricky Thema ist. Naja, wir schauen mal, was die Zukunft bringt und was Leute, die da noch ein bisschen mehr drin stecken, dann demnächst berichten werden.
Ja, Microsoft hat ja auch ganz klar schon öffentlich verlautbart, dass sie nicht glauben, dass es 2035 oder 2040 noch ein OS in der Form geben wird. Sondern gehen sie davon aus, dass alles über LLMs, über Steuerung und so weiter und so gemacht wird. Wo ich mir denke, das ist wieder so eine typische Prognose, die kann natürlich eintreffen. Ich meine, vor Einführung des iPhone hat auch niemand gedacht, dass sie mal Handys ohne Tasten haben. Aber ich glaube, das wird eher so eine Geschichte wie die vom IBM-Chef. Es gibt einen weltweiten Bedarf an Computern von vielleicht 5 Stück. Weil man unterschätzt ja doch bei der ganzen Sprachgeschichte, dass du das ja nur benutzen kannst, wenn du eigentlich alleine bist. Oder ungestört. ich kann es nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln benutzen, in einem Großraumbüro etc. pp. Und ich denke, so diese Isolierungsvision, die sich vielleicht in einem Microsoft-Universum auch umsetzen lässt, die trifft einfach nicht die Lebensrealität vieler Menschen. Und da will eben niemand mit seinem Betriebssystem sich unterhalten, wenn er nicht alleine ist. Und deswegen, da bin ich sehr gespannt, ob es da wieder einen Schub zurückgeben wird. Wir sind ja jetzt auch im Zeitalter der Gadget-Brillen angekommen. Da kann ich gerne im nächsten Podcast nochmal was dazu erzählen, also schaltet dazu ein. Die Rokit-Brillen machen ja da gewaltige Fortschritte. Das sind ja die Marktführer im Bereich Augmented Reality-Brillen, sogar noch vor Meta. Und da muss man sagen, da sieht man schon den Step in die Zukunft. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, quasi den Bildschirm vor die Augen zu verlagern und dann mit so Ohrenbügeln oder in ihr Knochenschall-Kopfhörern also zu arbeiten, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es jemals salonfähig wird, dass Leute in einem Büro mit ihrem Rechner sprechen, anstatt eine Tastatur, Maus und eine GUI zu benutzen. Also das sehe ich noch nicht die nächsten 2 Jahrzehnte.
Ich möchte das auch nicht. Ich gucke mir das halt immer an. Ich habe ja Alexa und so zu Hause und oder ich weiß, Alexa ist jetzt nicht die schlauste KI, muss man auch dazu sagen. Die ist halt auch ein bisschen doof. Nee, ich habe da ein bisschen Angst vor. Ich überlege so, es gibt Nachbarn bei mir, die benutzen kein Google mehr, benutzen jetzt halt ChatGPT die ganze Zeit und ja, ich frage bei ChatGPT nach den Antworten, denke ich mir, es klingt alles so falsch, sorry, es nee.
Ja, fühle ich genauso. Ich bin oder sehe mich eigentlich als sehr technologieoffenen Menschen und bin immer eigentlich interessiert an neuen Dingen, aber gerade diese Entwicklung, was so KI angeht, sehe ich eher kritisch als sinnvoll. Also richtig eingesetzt sehe ich da auf jeden Fall Möglichkeiten, wo das, sag ich mal, Bereiche verbessern kann. Aber so, wie es aktuell gemacht wird, mit diesem Rundumschlag, alles muss jetzt KI gemacht werden. Ne? Das Betriebssystem braucht KI, unsere Callcenter brauchen KI, wenn ich irgendwo anrufe, spreche auch nur noch mit irgendeinem Computer oder Übersetzung, alles muss, also in allen Bereichen, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Und ja, dieses Phänomen, dass dann Leute nur noch ChatGPT fragen und dann ich finde es befremdlich, muss ich einfach sagen. Also ich habe auch versucht, so, okay, ich gucke mir das an mit ChatGPT und habe dann mit dem geschrieben, aber ich weiß nicht. Ich fühle das nicht. Ich google lieber wirklich ganz normal meine Suche, anstatt einen Text zu schreiben, hey ChatGPT, ich brauche das und das und kannst du mir. So, weiß ich nicht. Es ist irgendwie nicht meins. Und ja, wie gesagt, ich sehe es eher kritisch. Also auch gerade, wenn man sich mal so Social Media anguckt, wenn man da durchscrollt, wie viel da schon jetzt irgendwelcher KI-Slop ist, der da angezeigt wird. Und wo ich dann Leute sehe, die darunter kommentieren und so, oh ja, toll und bla Keks. Und wo du so richtig merkst, die Leute checken das gar nicht, dass das nicht echt ist. Also ich bin ich der Meinung, irgendwie noch ein Auge für zu sehen, okay, ja, das wirkt auf mich oder das ist KI generiert. Und dann siehst du irgendwelche, weiß ich nicht, Gertrude, die dann drunter kommentiert und das für bare Münze nimmt, was da gezeigt wird. Und weiß ich nicht. Sehr problematisch, meiner Meinung nach. Und solange da nicht mal auch, sag ich mal, von Gesetzen her irgendwie mal ja einen Riegel vorgeschoben wird und das besser kontrolliert wird, aber ist halt auch die Frage, inwiefern das mal passiert. Sehe ich da noch keinen Benefit für die Menschheit, was KI angeht, bin ich ganz ehrlich.
Man sieht immer nur Wälder verbrennen, sobald man da irgendwelche Prompts eingibt. Aber ja, ich glaube, das Problem bei vielen Leuten ist, dass die es eigentlich ganz toll finden, dass sie halt alles auslagern können an die KI, dass sie halt gar nicht mehr selber nachdenken müssen, weil selber nachdenken ist halt auch mega anstrengend. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass wir eine Generation erziehen oder auch alte Generationen so weit erziehen, dass die halt einfach, sagen wir mal, noch weniger Sachen kritisch hinterfragen. Ich meine, kritisch hinterfragen, wenn man sich so manche Menschen anguckt, ist vielleicht jetzt auch nicht das Beste, aber das wirklich komplett auslagern, komplett an andere übernehmen lassen und gar nicht mehr selber denken, das ist schwierig. Weiß ich noch nicht, wo wir da hinkommen. Ich hoffe nur, dass es dass wir da jetzt einen Mittelweg finden, irgendwie damit umzugehen, weil sonst, ich komme ja aus der Tech-Branche, wo wir halt viele Nutzeranwendungen im Grunde schreiben, also im Internet natürlich, aber schon für Nutzeranwendung. Und ich habe ein bisschen Angst, dass die nächste Generation, die so nachrückt, gar nicht mehr die Grundlagen von der Programmierung versteht, die sie tun, sondern das Ganze halt so halb Vibe-Coden und halb, ja, habe ich mir irgendwie selbst beigebracht, machen. Und ja, ich weiß, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, aber man kann halt nicht alles Vibe-coden. Man muss halt schon verstehen, was die KI da rausschmeißt. Und dass es nicht immer das Beste ist, sondern halt auch ganz viel Unfug machen kann, hat man ja vor kurzem gesehen. Da wurde von einem Startup die komplette Produkt, also die nicht Produktdatenbank, sondern die Prod-Datenbank, also die wirklich live ist, wurde halt gelöscht. Und alle Backups, weil die KI Code ausgeführt hat von sich aus und dann gesagt, ja, ist gefährlich, ich mach's trotzdem, gar kein Problem, bam, 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 alles weg. Und innerhalb von 9 Minuten und auch auf Shutdown-Befehle nicht reagiert hat und die einfach ignoriert hat und ja, sich dann noch beschwert hat, dass der User irgendwie ausfällig geworden ist, als er dann schon am Verzweifeln war. Ja, sowas kann natürlich dann auch passieren. Und gut, nur dumme Menschen geben halt mit einer KI so viel Spielraum, dass sie halt auch auf Production-Code zugreifen kann, aber sind wir ganz ehrlich, die Menschen kriegen es so anerzogen, alles der KI zu übergeben und dann läuft es auf sowas hinaus am Ende. Und da müssen wir halt auch vorsichtig sein.
Ja, also als jemand, der viel KI benutzt und sozusagen eine positivere Perspektive auf das Ganze hat, sehe ich das aber natürlich ähnlich wie ihr. Ich kann mich allerdings erinnern, wenn es ein bisschen hilft, dass wir bei der Einführung von Google damals und der Einnehmen der Monopolmarktstellung ganz ähnliche Diskussionen hatten. Also da war es auch so, oh Gott, wenn die Leute jetzt nur noch per Suchmaschine googeln, sind dann alle Fachbibliotheken sterben aus und niemand geht mehr in die Bibliothek und liest ein Buch und alles wird nur noch gegoogelt. Enzyklopädien sind ja tatsächlich verschwunden, also die gibt es wirklich nicht mehr. Aber es lag eher an Wikipedia als an Google. Und insofern glaube ich, darf man zumindest das mit einem bisschen Grain of Salt nehmen, weil natürlich am Ende auch LLMs, also wir als Tech-Profis wissen ja, dass das ja einem sehr starken Limit aufliegt. Also das kommt Leuten unglaublich schlau vor, aber im Prinzip ist es ja auch nur ein aufgebohrtes Google mit einem etwas besseren Wortratemodell dahinter. Und ich persönlich finde es zum Beispiel sehr angenehm, inzwischen muss ich sagen, um Dokumente zu durchsuchen und so zu vergleichen und so, das ist schon wahnwitzig krass. Und ich habe so eine KI-basierte Notiz-App, Voice Notes heißt die übrigens, kann ich sehr empfehlen. Ist allerdings verhältnismäßig teuer, weil sie auch sehr gut ist. Ich habe sie damals als Bäcker als einer der ersten 500 User gekauft mit einer 50 Euro Lifetime-Lizenz, die beste Ausgabe, die ich je gemacht habe. Die nimmt nämlich 4 KI-Modelle zusammen. Hier ChatGPT, Claude, irgendeine andere und noch eine, die nicht Gemini ist. Und die hat jetzt zum Beispiel auch die Fähigkeit, so Mindmaps zu erstellen aus Notizen. Also es ist eine reine Notiz-App, die du quasi per Spracherkennung machst. Kannst die üblichen Prompts drüber laufen lassen, um die Notizen irgendwie zu verändern zu lassen, Summaries zu machen und was, so pipapo. Und jetzt halt auch ein Mindmap-System. Und ich muss sagen, das sind halt Sachen, das wird halt einzelne Berufszweige überflüssig machen. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Darüber werden wir in 10 Jahren über einige Berufe gar nicht mehr reden. Und andere wird es wieder geben, wie das so ist mit Berufsentwicklung. Und ich finde, wir tun uns gerade in Deutschland manchmal auch ein bisschen schwer damit, sozusagen das als Chance zu begreifen, weil ich glaube, dass wir sowieso auf einer mittelfristigen Basis nicht drumherum kommen werden um so eine technologische Entwicklung, genauso wie ums Internet nicht. Aber die Frage, die sich halt immer stellt, ist nach dem Wie und was schaffe ich sozusagen für Guidelines oder überlasse ich das einfach der Policy von großen Unternehmen und reichen Menschen? Und wie das gelaufen ist, haben wir in den sozialen Medien erlebt. Und das würde ich nicht unbedingt als positiv betrachten. Und da ist natürlich die Gefahr nochmal ein Level höher. Quasi Social Media hat sich ja auch zu einem echten Moloch entwickelt. Quasi von der freizeitlichen StudiVZ-Seite hin zur gigantischen Datenkrake mit Wissen über jeden Pups deines Privatlebens. Und das ist natürlich bei einer KI, da muss ich immer an diesen berühmten Harry Potter-Ausspruch denken. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. In Teil 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, da sagt die Ginnys Mutter zu ihr, traue nie einer Sache, wenn du nicht sehen kannst, wo es dein Herz hat. Weil sie immer dieses Tagebuch reinschreibt und das sie antwortet und so. Das ist ja quasi schon eine fast prophetische Voraussage von KI damals gewesen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist halt genau das Ding. Die Leute nehmen das halt als Interaktionspartner wahr, quasi als objektiven Gesprächspartner, obwohl das natürlich absolut nicht ist und auch in seinen Möglichkeiten, dich zu beraten, sehr limitiert ist. Und auch wenn da immer so Disclaimer drinstehen, ja, ich bin kein Arzt, wenn ich denke, wie viele Leute, anstatt irgendwie zu sagen, ich gehe mal zum Doc, irgendwie sagen, da frage ich mal Gemini oder der wird mir schon sagen, was das Problem ist. Das ist schon eine Gefahr, die sehe ich auch. Aber ich bin da ja immer mehr im Team Begleitung, weil ich glaube, also wenn ich an meine Kinder denke, dass mein Sohn eine Zeit vor Google gar nicht kennt. Der weiß gar nicht, wie das ist, keinen unbegrenzten Zugang zum Internet zu haben. Also außer natürlich durch mich limitiert, aber sozusagen keine Flatrate und keine monetäre Ausgabe für Internet und Telefon zu haben. Für den eine Smartwatch eine komplett normale Sache in seinem Freundeskreis ist, dass alle irgendwie eine Smartwatch am Handgelenk tragen. Da frage ich mich halt, wie sehr werden wir da noch abgehängt oder nicht. Aber da machen wir mal vielleicht eine eigene Folge drüber, über KI und so, weil das ist, glaube ich, ein größeres Thema. Aber ja, spannend auf jeden Fall, dass du das nochmal mit reingebracht hast, weil es bewegt uns natürlich sowohl beruflich als auch privat als Eltern sehr. Spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Wir müssen halt auch echt gucken, wie wir das den Kindern, den vernünftigen Umgang beibringen. Aber das ist ja sowieso mit allem so. Solange man es nicht unbegleitet macht und einfach, ihr Kinder macht es schon, dann wird es auch okay. Nur wo KI halt nicht zu suchen hat, ist in der Kunst und darüber muss man gar nicht streiten.
Da sind wir alle einer Meinung.
Ja.
Zumal eine KI das auch wirklich nicht gut kann. Also es hat sich ja nun oft erwiesen, dass es ja auch einfach nicht das Gleiche ist. Also.
Zum Glück, muss man dazu sagen.
Ja.
Aber ehrlicherweise würde ich, haben wir noch Themen? Sonst würde ich sagen, ey, mit dem Rausschmeißer würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss,
bin
oder?
Bin auch fein mit.
Ja.
Und dann
würde ich auch sagen,
wünsche ich euch ein paar schöne Tage und bis zum nächsten Mal.
Ja, so ist es.
Macht's gut.
Bis bald, ihr Lieben.
Bis dann.
Ciao.